Wir werden nicht zulassen, dass China unseren Markt überschwemmt. Mit diesen Worten erklärte US-Präsident Joe Biden vor wenigen Wochen seinen Entschluss, die Zölle auf chinesische Produkte drastisch zu erhöhen. Mehr als 100% betragen nun die Zölle auf Elektrofahrzeuge. Die Abgaben auf Halbleiter wurden auf 50% verdoppelt. Der Hintergrund: China exportiert sehr viel mehr Waren in die USA als andersherum. Und das nutzt vor allem der chinesischen Wirtschaft. Was bedeutet das alles für Deutschland und vor allem auch für die Pharmaindustrie? Das wollen wir heute herausfinden in diesem Podcast.
Makroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen beim VFA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp Eins. Und mein Co-Host, der den Handelskrieg zwischen den USA und China doch seit einiger Zeit, ich vermute es mal fast, aufmerksam verfolgt, ist auch wieder dabei, Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Die USA sind ja eigentlich Verfechter des freien Markts. Beim Handelsstreit mit China, da hört die Freiheit aber auf, der Staat greift ein und das auch ja doch mit Unterstützung aller in den USA, so ist mein Eindruck. Was ist genau so schädlich eigentlich an einem hohen Handelsdefizit?
Ja, Handelsungleichgewichte entstehen, wenn eine Seite mehr exportiert als importiert im Handel mit einem anderen Land. Das kann passieren, das ist auch nicht ganz unüblich. Deutschland beispielsweise exportiert immer sehr viel mehr, als es importiert. Wir haben also einen Außenhandelsüberschuss, das seit über 20 Jahren. Das wird zu einem Problem, wenn es dauerhaft wird. Dann nämlich, wenn wir uns dauerhaft im Grunde genommen im Ausland verschulden müssen, um die Waren einzukaufen, die man dann aus dem Ausland bezieht. Oder wenn sich das Ausland dauerhaft bei einem selbst verschulden muss, wenn es die Waren kauft, die in einem Land produziert werden. Das heißt, man kann es sich nicht auf Dauer leisten, dass diese Handelsungleichgewichte entstehen. Und das hat natürlich auch eine Wertschöpfungskomponente. Jedes Auto, jede Ware, die nicht im eigenen Land produziert wird, ist eben die Wertschöpfung im anderen Land. Und das ist das, was in den USA motiviert, da eben mit Zollpolitik, auch industriepolitisch ranzugehen, zu sagen, ja, wir möchten die Wertschöpfung in den USA sehen, weil daran Jobs und Einkommen hängen und das soll eben nicht im Ausland passieren.
Ja, und gerade das ist ja in den USA tatsächlich seit einigen Jahren zu beobachten, ne? Gerade aus dem Rust Belt, da hört man immer Geschichten, dass da einfach die Wirtschaft schwächelt, dass die Industrie da niederliegt und ich glaube, das macht denen jetzt auch zusätzlich noch Angst, oder? Wenn da immer mehr Produkte aus China importiert werden.
Absolut. Und wenn man dann auf die Produktgruppen schaut, die dann insbesondere im Blick sind, das sind dann sogenannte weiße Ware. Das ist halt Elektronik, Waschmaschinen, Haushaltselektronik, aber eben auch Autos, Kfz, Elektromobilität kommt sehr viel aus China. Wir sehen das im Bereich der Halbleiter und auch im Bereich der Photovoltaik, dass da eine ganze Menge an Produktionskapazität in Fernosten existiert. Und das wird eben aus Sicht der USA zu unfairen Preisen auf den Markt geworfen. Und das ist das Argument, weshalb dann Zölle erhoben werden, um diesem Dumping entgegenzutreten und um die heimische Arbeitswelt oder die Arbeitsplätze zu schützen.
Ja, Zölle und das in doch erstaunlicher Höhe, also 100% teilweise. Was bezweckt die Regierung von Joe Biden damit?
Ja, die Joe Biden oder die Regierung, auch vorher Donald Trump, haben damit versucht, natürlich Importe teurer zu machen. Das heißt, die Waren, die aus dem Ausland kommen, künstlich zu verteuern und damit die heimische Wirtschaft zu schützen. Also die heimische Produktion wieder rentabel zu machen. Das bedeutet im Grunde genommen, die Herstellung eigener Autos beispielsweise wird dann wieder rentabel. Preise werden wieder wettbewerbsfähig im eigenen Land. Das hat aber Kosten, die dann im Zweifel die Haushalte tragen müssen, wenn sie nämlich teurere Autos kaufen oder teurere Waschmaschinen.
Du hast es gerade schon erwähnt, die Entscheidung, die US-Zölle so derart zu erhöhen, die kam jetzt nicht ganz so überraschend. Der Handelskrieg, der spitzt sich schon seit Jahren zu. Und das geht, wie du schon meintest, auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zurück. Wir haben hier mal einen kurzen historischen Abriss dieser ganzen Entwicklung.
Der Handelskrieg beginnt, als die USA und der Präsident Donald Trump im Juli 2018 Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden US-Dollar einführen. China reagierte mit gleichwertigen Zöllen auf US-Waren. Im Jahr 2019 führen hochrangige VertreterInnen beider Länder Gespräche. Trotz einiger Fortschritte, wie der Zusage Chinas, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen, bleiben viele Streitpunkte ungelöst. 2023 importieren die USA Waren im Wert von 427 Milliarden US-Dollar aus China. Gleichzeitig exportieren sie Waren im Wert von 148 Milliarden US-Dollar dorthin. Das Handelsdefizit hält an. Die Regierung unter Joe Biden behält viele der von Trump eingeführten Zölle. Einige werden sogar erhöht. Im Mai 2024 kündigt Präsident Joe Biden schließlich erhebliche Zollerhöhungen auf eine Reihe von chinesischen Produkten an, darunter Elektrofahrzeuge, Halbleiter, kritische Mineralien, Solarzellen und medizinische Ausrüstung. Diese Maßnahmen sollen amerikanische Arbeitsplätze vor billigen chinesischen Importen schützen. China hat angekündigt, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um seine Interessen zu schützen. Dies könnte zu weiteren Vergeltungsmaßnahmen führen, wie sie bereits in der Vergangenheit zu beobachten waren.
Ja, die Lage spitzt sich also zu, während einige Analysten nun glauben, dass die Maßnahmen, die es Joe Biden getroffen hat, die US-Wirtschaft schützen könnten, warnen andere. Den Preis zahlen letztendlich amerikanische Verbraucher und Unternehmen durch höhere Kosten. Wer hat recht?
Ja, beide haben in gewisser Weise recht. Also die Kostenseite ist natürlich eine, die Einfluss hat. Einerseits auf die Verbraucherpreise für beispielsweise weiße Ware. Also das, was man in der Haushaltselektronik sieht, da konnte man sehr klar sehen, als die Zölle erhöht wurden, dass dann eben auch die Preise für die Haushalte stark gestiegen sind. Also das hat Kosten und auch bei den Unternehmen ist es sicherlich so, dass sie natürlich höhere Preise für Vorleistungen bezahlen müssen, die sie vorher günstiger aus China bezogen haben. Der zweite Aspekt, die eigene Wirtschaft zu schützen, das ist richtig. Auch das tun diese Maßnahmen aus unterschiedlichen Motivationen. Das eine sind der Schutz der Arbeitsplätze, die damit direkt verbunden sind. Ich glaube, da kommt die ursprüngliche Idee her. Aber die US-Regierung hat jetzt auch einen Fokus sehr stark auf strategische Entwicklung ihrer eigenen heimischen Wirtschaft. Das bedeutet, man möchte in technologisch wichtigen Bereichen eigenständig sein. Deshalb auch diese Halbleiter-Themen beispielsweise oder auch die Rohstoffe, seltene Rohstoffe, die man natürlich die heimische Förderung rentabel machen möchte und das eben sozusagen das Überschwemmen aus dem Ausland verhindern möchte. Und das ist ein wichtiger Grund, im Grunde ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, auch Autonomie oder nicht Autarkie, aber Autonomie und Souveränität herzustellen. Das ist eine große Motivation, die jetzt gerade auch im Lichte der russischen Aggression gegen die Ukraine wichtiger geworden ist.
Also es geht letztendlich auch darum, ja, sich von Lieferketten unabhängiger zu machen, ne?
Genau, das ist ein Grund. Und es geht auch darum, sich an bestimmten Stellen technologische Kapazitäten zu bewahren. Wenn man schlicht und ergreifend das Know-how nicht mehr hat für die Produktion von Halbleitern und anderen wichtigen Gütern, dann fällt es halt umso schwerer, auch so eine Produktion wieder hochzufahren in Fällen, wo man dann gar keine Zulieferungen mehr aus dem Ausland bekommt. Das ist eine wichtige Motivation.
Nun meintest du gerade, ja, es kann natürlich helfen, diese Maßnahmen, diese extrem hohen Zölle, ja, einerseits eine Wirtschaft in den USA zu schützen, auf der anderen Seite, Verbraucher sind doch auch durchaus gefährdet, das sind letztendlich höhere Preise zahlen. Hätten die USA denn noch eine andere politische Möglichkeit, auf das Handelsbilanzdefizit zu reagieren, oder würdest du sagen, gibt's gar nicht?
Sie haben auch andere Möglichkeiten natürlich. Also sie können natürlich den Handel mit anderen Wirtschaftsräumen intensivieren. Und das Defizit, was sie beispielsweise mit China haben, können sie auch an anderer Stelle durch mehr Exporte ausgleichen. Das wäre auch ein Weg, den man dann, wenn man um die Diversifizierung von Lieferketten sich Sorge macht, eben auch gehen kann. Nämlich dann den Handel mit anderen Wirtschaftsräumen zu stärken. Und das ist aber etwas, was eben nicht stattfindet. Wir sehen, dass gerade unter der Trump-Administration eigentlich eine Abschottung in alle Richtungen stattgefunden hat. Das ist etwas, wo sich die Ökonomen und Ökonomen eigentlich alle einig sind, dass das unter dem Strich zu größeren Schäden als Gewinnen führt. Insofern müsste man sich da schon so ein bisschen entscheiden, was man machen möchte. Auf der einen Seite abschotten, müsste aber eigentlich auf der anderen Seite auch eine stärkere Öffnung mit sich bringen.
Was in diesen Debatten auch immer mitschwingt, zumindest so als Nebenaspekt vielleicht, ist ja der weit verbreitete Diebstahl geistigen Eigentums durch chinesische Unternehmen. Kann man sich davor irgendwie schützen?
Das ist etwas, wo natürlich der Abfluss vom Wissen adressiert wird. Und die USA sind da sehr, sehr vorsichtig. Die Kooperationen im Bereich der Hochtechnologie sind sehr stark reguliert. Man möchte eben nicht, dass wichtiges Know-how aus den USA nach China fließt, dass dort eben die Dinge, die man in den USA entwickelt hat, dann eben günstig nachgebaut werden können, weil man die Entwicklungskosten gar nicht in die Produktion mit einbeziehen muss. Und das möchten die USA verhindern. Es ist immer ein Risiko dabei, wenn man sich öffnet und insbesondere dann, wenn man eben Blicke in die Technologie hinein erlaubt, die man sonst eben eher natürlich unter Verschluss hält, ja, so zumindest solange man eben Patenteigentümer ist, dass man eben in Regionen, wo Patente nicht oder der Schutz von Patenten nicht durchgesetzt werden kann, dass man dort dann Schwierigkeiten bekommt als Unternehmen, wenn man dann billige Konkurrenz hat.
Es gibt nun mal nicht so ein globales Rechtssystem, in dem man sich wehren könnte gegen solche Dinge, oder?
Es wird ganz schwierig, sich in China dagegen zu wehren. Man kann natürlich auch in den USA natürlich patentrechtliche Streitigkeiten beginnen und dann dafür sorgen, dass Waren, die plagiiert sind, nicht den US-Markt erreichen. Aber das schützt eben nicht davor, dass es in andere Regionen der Welt exportiert wird und dann entsprechend Marktanteile auch für die US-Wirtschaft kostet. Das gilt im Übrigen nicht nur für die US-Wirtschaft, das gilt für alle anderen Länder auch. Also man tut sich da an der Stelle keinen Gefallen, wenn man sozusagen das Patentsystem insgesamt eben erodieren lässt. Es ist schon wichtig, dass man das den Schutz geistigen Eigentums aufrechterhält, weil jedes Land ja in der Lage ist, eigene Erfindungen hervorzubringen und dementsprechend eigentlich auch ein Interesse daran haben muss, dass diese Erfindungen dann auch global geschützt werden.
Jetzt könnte man gerade bei so einer globalen Perspektive ja auch sagen, na gut, China, die chinesische Wirtschaft hat massiv zugelegt in den letzten Jahren. Die USA sehen natürlich ein Stück weit ihre eigene Dominanz auch in Gefahr, gerade was auch Technologieentwicklung angeht. Muss man das ein Stück weit hinnehmen, dass China ein Gewinner der Globalisierung ist, die USA vielleicht ein Verlierer sogar an manchen Stellen?
Es ist genau so, wie du es beschrieben hast. Es gibt natürlich in den Augenblicken, wo eben Länder auch nach größerem Wohlstand streben, Marktanteile, die dort erschlossen werden. Und da ein Markt auch nicht unendlich groß ist, wird es auch dann eben Länder geben, Exportnationen geben, die ihre Vormachtstellung dann in gewisser Weise revidieren müssen. Wir sehen das in China an verschiedenen Indikatoren. Wir sehen, dass das dort in Hightech investiert wird, in Hightech-Produktionsstätten. Wir sehen, dass in China massiv in Forschung und in Innovation investiert wird. China übrigens auch ein Land ist, was mittlerweile zu den größten Patentanmeldern geworden ist. Also China selbst bringt Waren auf den Markt, die es patentiert und global schützen möchte. Also China ist da natürlich ein großer Player und es ist ja auch in Ordnung. Jeder oder jedes Land hat natürlich das Recht, sich zu entwickeln. Und insgesamt gewinnt eigentlich der Wohlstand global betrachtet von der Globalisierung. Natürlich bedeutet das dann im Einzelnen, auch in den USA, auch in Europa, dass bestimmte Wirtschaftszweige dann nicht mehr rentabel sind.
Ja, insofern auch wiederum verständlich, dass die USA das nicht so ganz auf sich sitzen lassen wollen und versuchen eben, da eigene Entwicklung, eigene wirtschaftliche Erfolge auch zu sichern. Nun ist es ja so, dass US-Präsident Biden mit diesen doch sehr hohen Importzöllen die Politik seines Vorgängers, durchaus umstrittenen Vorgängers, Donald Trump fortführt. Und der hat Chancen, dieses Jahr ins Weiße Haus zurückzukehren. Zumindest Stand heute. Was würde das ändern in Bezug auf den Handelskrieg mit China?
In Richtung China würde das wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, zumindest was den Handelskrieg betrifft. Beide waren sich da sehr einig, auch wenn sie es nicht so ausgesprochen haben, dass die chinesische Wirtschaft mit unfairen Mitteln kämpft und eben über Subventionen und unfaire Wettbewerbsvorteile erlangt hat und dass die US-Wirtschaft davor zu schützen ist. Also insofern ist da eine Kontinuität in beiden Richtungen angelegt. Biden hat die Trump'sche Politik durchaus fortgesetzt und Trump wird das, wenn er dort hineingewählt wird, wahrscheinlich wieder tun und auch eben fortsetzen. Wichtig ist eben, dass man an der Stelle in keine weitere Eskalation hineingerät, die bedeutet, die USA schotten sich insgesamt ab. Die Volkswirtschaft ist einfach zu groß, dass sie sozusagen sich aus dem Welthandel oder aus dem Weltgefüge zurückziehen kann und vor allen Dingen würde das dazu führen, dass die globalen Institutionen erodieren, also die Welthandelsorganisation und die dazugehörigen Abkommen kommen, die eigentlich dazu führen sollen, dass freier Handel gewährleistet wird, würden dann erheblich unter Druck geraten, wenn sich dieser große Player da nicht mehr dran hält.
Nun schauen wir in diesem Podcast auch gerne in die Geschichtsbücher. Auch hier haben wir es mal gemacht. Die Auseinandersetzung zwischen den USA und China ist nicht die erste dieser Art. Ja, es gab auch schon Handelskriege davor. Auch Beispiele, die zurückführen, jetzt in der jüngeren Geschichte, bis ins Jahr 1930. Hier mal ein kleiner Überblick.
Das Smoot-Hawley-Zollgesetz von 1930 war eine der bekanntesten Maßnahmen, die zu einem Handelskrieg führten. Die USA erhöhten die Zölle auf über 900 Importgüter drastisch, was zu Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder führte. Diese Zollerhöhungen trugen zu einem beispiellosen Einbruch des Welthandels bei und verschärften die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Der Handelskrieg führte zu einer weiteren Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage und zeigte die negativen Folgen protektionistischer Maßnahmen. Ein weiteres Beispiel ist das Plaza-Abkommen von 1985. Es war ein Versuch der USA, die Aufwertung des japanischen Yen zu erzwingen, um das Handelsdefizit zu reduzieren. Japan stimmte unter intensivem US-Druck zu, seine Währung aufzuwerten. BeobachterInnen glauben, dass das Plaza-Abkommen im Nachhinein ein erfolgreicher Versuch der USA war, den wirtschaftlichen Aufstieg Japans zu bremsen. Es führte zu einer Rezession in Japan und hatte langfristige Auswirkungen auf die dortige Wirtschaft.
Mein Gefühl ist, also diese Beispiele zeigen, dass Handelskriege zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen, und zwar für alle Beteiligte. Oder siehst du es anders?
Ja, ich glaube, das ist die Lektion, die man aus der Geschichte lernt, dass nämlich Handelskriege in der Regel zu mehr Verlierern als Gewinnern führen. Kurzfristig mag das schon so sein, dass da die eine oder andere Branche, der ein oder andere Betrieb in dem Land, was sich schützt, nach außen gewinnen mag. Auf die lange Frist und vor allen Dingen gesamtwirtschaftlich gerechnet ist es in der Regel so, dass man dadurch Spezialisierungsvorteile globaler Natur verliert, dass die Preise für Haushalte und auch für die Unternehmen steigen, für Vorprodukte, für Rohstoffe und für verschiedene andere Leistungen. Und das insgesamt dazu führt, dass man real weniger zur Verfügung hat. Also es geht ja nicht um die Frage, ob man sozusagen in US-Dollar oder in Euro und Cent gerechnet, wie viel man da in der Tasche hat, sondern es geht ja um die Frage, wie viel kann ich mir damit kaufen? Und wenn die Preise entsprechend steigen, ist der Verlust da. Und in diesen Fällen ist es besonders drastisch, weil sich eben aus diesen Anhebungen von Zöllen ganze Handelskriege entsponnen haben, die dann zum Erliegen des Welthandels geführt haben oder zumindest zu deutlichen Einschränkungen. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf alle beteiligten Länder, weil damit natürlich auch Wertschöpfungsketten unterbrochen werden und damit letztlich dann global gesehen doch erhebliche Wohlstandsverluste verbunden sind.
Gelernt hat man aus der Geschichte ja auch aus den Beispielen, die ich gerade schon genannt habe, schon seit 1947. Da gibt es ein allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, das genau solche Konflikte reduzieren und gar verhindern soll, stattdessen eben stabile Handelsbeziehungen fördern. Dürfen die USA denn überhaupt Zölle lustig erhöhen, so wie sie gerade wollen?
Nein, eigentlich nicht. Und zwar genau aus diesem Grund. Man hat sich auf allgemeine Regeln verständigt, in welchen Fällen Zollmaßnahmen erhoben werden dürfen und in welchen nicht. Das kann sein, dass man eben einen berechtigten Grund hat, weil die eine Wirtschaft oder die eine Volkswirtschaft eben Dumping betreibt, also unfaire Subventionen ausschüttet oder Exportsubventionen gibt und Produkte künstlich verbilligt. Das ist beispielsweise ein Grund, weshalb gesagt wird, dann darf ich die Importe teurer machen. Ich kann auch Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, wenn ein anderes Land sich unfair verhält und eben Handelshemmnisse aufbaut, dann darf ich eben entsprechend vergelten, damit man eben eine Möglichkeit hat, sich auch zu wehren. Aber das alles soll in einem geordneten Rahmen stattfinden und das haben diese Handelsabkommen oder diese Rahmen dazu eben vereinbart, um genau nicht mehr in eine Situation zu geraten, in der dann der gesamte Welthandel leidet.
Heißt eigentlich der ganze Konflikt gerade baut auf illegalen Zollerhöhungen auf?
Ja, da kann man dann wahrscheinlich unterschiedlicher Auffassung sein, aber die erhaschende Meinung ist eigentlich, dass viel davon eigentlich nicht berechtigte Maßnahmen sind. Und wir haben ja auch eine Diskussion gehört über Zölle zwischen, gerade als die Trump-Administration die ersten Jahre im Amt war, über Zölle auf deutsche Automobile, wo dann plötzlich BMW benannt wurde und gesagt wurde, die sind da in Dumping-Situationen. Und da hat dann eben ja die Trump-Administration angefangen, die Welt zu erpressen und zu sagen, wenn ihr nicht hier vor Ort investiert, wenn ihr nicht in die USA kommt und hier ein bisschen Wertschöpfung mittragt, dann werden wir eure Produkte so teuer machen, dass ihr nicht mehr importieren könnt. Das waren sicherlich so Fälle, wo man sagt, naja, also das ist garantiert nicht mehr über die Regeln der Welthandelsorganisation und der Abkommen entsprechend gedeckt.
Gibt es denn so eine Lehre aus der Geschichte, gerade aus den Beispielen, die ich gerade genannt habe, wo du jetzt sagen würdest, ja, das könnte man auch für den aktuellen Konflikt wirklich daraus lernen?
Aus der Historie fällt mir, also ich glaube, die Konflikte sind ganz unterschiedlicher Natur, weil die Player natürlich auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Aber das, was in den 30er Jahren stattgefunden hat, wo man plötzlich auf breite Produktgruppen Zölle erhoben hat, das erleben wir jetzt im Grunde genommen auch. Also anfänglich war es eben so, dass sehr viele Produkte da betroffen waren. Jetzt ist es etwas strategischer, jetzt wird schon genauer hingeschaut, wo kann man eigentlich wem auch nochmal einen Schaden zufügen. Da hat das dann schon viel mehr industriepolitische Komponenten. Aber es ist im Grunde genommen so, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass diese breiten Zollerhöhungen insgesamt Wohlstand vernichtet haben. Und das ist eben auch jetzt zu befürchten, dass wenn das sich jetzt so weiterentwickelt, dass man noch größeren Schaden für den Welthandel erleben wird.
Es gibt ja auch ein Sprichwort, das lautet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Könnte man jetzt diskutieren, und das werden wir jetzt auch machen, was bedeutet das eigentlich alles für Europa, was bedeutet das für Deutschland? Gibt es da Vor- oder gibt es da Nachteile? Und ja, die Auswirkungen, da haben wir ein paar Punkte mal zusammengestellt und die hören wir uns mal an.
Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat vielfältige Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Hier die wichtigsten Punkte. Exporteinbußen und Handelsumlenkungen. Laut einer Studie des IFO-Instituts würde ein umfassender Handelskrieg zwischen den USA und China zu Exporteinbußen für Deutschland von rund 3,8% führen. Das entspricht einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,5%. Gleichzeitig ergeben sich durch Handelsumlenkungen auch Chancen für deutsche Exporteure, Marktanteile in China und den USA zu gewinnen. Besonders betroffen sind exportorientierte Branchen wie die Automobilindustrie, Maschinenbau und Chemie, die stark in den USA und China engagiert sind. Störungen der Lieferketten. Deutsche Unternehmen sind in globale Lieferketten eingebunden und beziehen viele Vor- und Zwischenprodukte aus China. Zölle und Handelsbeschränkungen führen zu Störungen dieser Lieferketten und höheren Kosten. Insbesondere die Automobil- und Elektronikindustrie sind von Lieferengpässen bei Vorprodukten aus China betroffen. Investitionsrückgang und Unsicherheit. Der Handelskonflikt führt zu einer erhöhten Unsicherheit, der die Investitionen deutscher Unternehmen in den USA und China bremst. Laut einer Umfrage der Deutschen Handelskammer in China wollen 28% der deutschen Firmen ihre geplanten Investitionen aufgrund des Handelskonflikts verschieben oder kürzen.
Der Handelsstreit birgt also Chancen und Gefahren für die deutsche Wirtschaft. Was überwiegt?
Ja, quantifizieren lässt sich das nur ganz schwer, weil das tatsächlich komplexe Entwicklungen sind, die vollständig abzubilden ist unheimlich kompliziert. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt einiges gehört, was die Folgen sein können. Kurzfristig kann es eben auch hier zu einem erheblichen Wohlstandsverlust führen, wenn der Handel mit China unterbrochen wird oder geringer ausfällt. Wir können aber auch, und das ist so ein bisschen die Chance, davon profitieren, dass Güter, die in China hergestellt werden, in den USA keinen Absatz mehr finden und wir sie günstiger beziehen können. Wir können auch davon profitieren, wenn der Markt in den USA nicht vollständig durch eigene Herstellung gedeckt werden kann, dass wir natürlich als europäische Länder auch dort entsprechende Exportchancen haben. Also das gibt so ein Hin und Her. Und die Frage ist eben, wie weit reicht jetzt dieser Konflikt und führt es eben dazu, dass große Verunsicherung beispielsweise bei den Investitionsgüterherstellern entsteht, / bei den Unternehmen, weil das ist etwas, wo die deutsche Wirtschaft extrem drunter leiden würde, wenn die globale Investitionskonjunktur abflaut. Wir sind nämlich spezialisiert darauf, die Welt mit Maschinen und Anlagen auszurüsten. Wenn die Nachfrage wegbricht, dann ist der Schaden wahrscheinlich größer als der Nutzen, den man daraus ziehen kann. Dementsprechend hätten wir eigentlich ein Interesse, dass dieser Handelskonflikt dann auch irgendwann ein Ende findet.
Ja, und weitere Unsicherheiten kann die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich überhaupt nicht gebrauchen, denn die ächzt ja schon ganz schön gewaltig, ne?
Ja, das kommt eben noch on top und das ist genau der Punkt. Also wir brauchen jetzt an der Stelle eigentlich Beruhigung, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen das wieder in Gang kommen der globalen Wertschöpfungsstrukturen, damit wir mit unserem Exportmodell auch wieder erfolgreich sein können.
Nun gibt es auch eine politische Dimension und politische Herausforderung. Deutschland versucht auf der einen Seite ja zwischen diesen Supermächten zu vermitteln, auf der anderen Seite aber so eigene wirtschaftliche Interessen auch zu wahren. Wie kann das gelingen?
Ja, auch das ist so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Also wir haben natürlich Interessen daran, dass der Welthandel insgesamt funktioniert und wir haben auch eigentlich ein großes Interesse an der partnerschaftlichen Beziehung zu China, so schwierig da auch manch andere politische Dimension sein mag. Der Markt ist groß, die Unternehmen dort sind sehr potent, was die eigene Technologieentwicklung und Produktion mittlerweile betrifft und dementsprechend sind die Handelspartner interessant. Wir haben aber auch ein geopolitisches Interesse und das ist etwas, was natürlich jetzt in diesen Zeiten besonders auch zu Buche schlägt. Inwiefern können wir uns, wie weit dürfen wir uns exponieren und wie weit dürfen wir eben oder wie gut können wir eigentlich den Partnern vertrauen? Da gibt es neue Fragezeichen und natürlich geht es auch so ein bisschen um die Frage, welche Achse trägt eigentlich am meisten. Ja? Also sind wir mit den USA, die transatlantische Achse, ist die, wie wichtig ist uns das und wie sehr kann man in Anführungsstrichen auch den Partner in Übersee verärgern, wenn man eben nicht den Kurs mitträgt, der dort gefahren wird. Und das sind so Sachen, die nicht einfach zu entscheiden sind. Ich möchte da gar nicht in der Haut stecken derjenigen, die das entscheiden müssen.
Ja, das klingt nach ja doch ganz schön vielen Fettnäpfchen, die man da umschiffen muss, ne? Sensibel vorgehen.
Das ist mit Sicherheit gefragt. Aber wie gesagt, das Eigeninteresse ist groß, dass der Handel wieder funktioniert, dass man Handel treiben kann. Wir müssen aber auch aufpassen, als Kontinent, Europa ist eben kein Kontinent, der auf besonders viele knappe Rohstoffe zurückgreifen kann oder der eben die Möglichkeit hat, durch sein großes Bevölkerungswachstum eben wirtschaftliche Anteile zu gewinnen. Wir müssen vor allen Dingen auf unser Wissen Acht geben. Und das ist eine Herausforderung, gerade in der partnerschaftlichen Beziehung mit China, in Anführungsstrichen, weil dort eben dieser Fluss von Wissen, du hattest es vorhin erwähnt, ja auch teilweise eben zum Abfluss führen kann und zu einem Nachteil werden kann. Und ich glaube, diese Beziehung müssen wir natürlich auch ständig prüfen.
Blicken wir mal ganz konkret auf die pharmazeutische Industrie. Wie wirkt sich der Handelskrieg hier aus?
Ja, die pharmazeutische Industrie wird in der Regel bei solchen Handelskonflikten nicht als allererstes adressiert, weil man einen gewissen Konsens hat, dass die Versorgung mit gesundheitsrelevanten Gütern global funktionieren muss. Nichtsdestotrotz haben die USA auch im Bereich der Biotechnologie und der Pharmazie auch klare Ziele vorgegeben, wie sie sich dort positionieren wollen. Sie wollen Abhängigkeiten verringern, sie wollen auch dort eigene Kapazitäten stärken. Das hat sich jetzt noch nicht in Zöllen und in höheren Zöllen niedergeschlagen, aber diese Dimension ist angelegt. Also wir haben natürlich auch dort den Wunsch, eben eine gewisse Eigenständigkeit in der Entscheidung zu bewahren und die Abhängigkeiten gerade mit Blick auf China nicht zu groß werden zu lassen. Insofern auch das muss man im Blick haben, dass da was passieren kann. Bislang ist es von Handelskonflikten weitgehend ausgenommen worden.
Nun ist die europäische Pharmabranche ja doch sehr stark von globalen Lieferketten abhängig. Wird das zum Problem, wenn es da plötzlich auf dem Weltmarkt rumpelt aufgrund so eines Handelskrieges?
Ja, das wird tatsächlich auch zu einem Problem. Das wird dann weniger zum Problem, wenn es um die ganz, um die Wirkstoffe im engsten Sinne geht, sondern es wird dann auch zu einem Problem, wenn Dinge knapp werden, die man als Vorprodukte benutzen muss, die man zur Verpackung verwendet, die man für den Transport benötigt. Also da reden wir über ganz banale Dinge, über Kunststoffe, über Pappe, über teilweise Europaletten, die an manchen Stellen sogar knapp geworden sind, weil sie eben jetzt in dem Fall dann aus Russland nicht mehr bezogen werden konnten. Also wenn die globalen Lieferbeziehungen nicht mehr funktionieren, dann merkt das auch die pharmazeutische Industrie. Und das ist etwas, was dann im Zweifel versorgungsrelevant wird. Deswegen sollten wir da Acht geben, dass es nicht zu sehr um sich greift.
Drehen wir doch die Perspektive nochmal um. Könnte es für die Pharmabranche in Deutschland und Europa vielleicht aber auch Wettbewerbsvorteile geben? Ja, gerade wenn da zwischen China und den USA es zu solchen Spannungen kommt.
Ja, natürlich gibt es auch, was die pharmazeutischen Produkte betrifft, auch in China große Marktanteile, die man gewinnen kann. Es ist ein Land, wo die Gesundheitsversorgung noch ausgebaut wird. Dort wird die Versorgung sukzessive verbessert, auch der Leistungsumfang vergrößert. Dementsprechend finden auch die Produkte, die in Europa entwickelt wurden oder entwickelt werden, dort Absatz. Und wenn die USA sagen, nein, wir möchten diesen Handel nicht, wir unterbinden den Austausch auch auf dieser Ebene, dann ist das natürlich auch für die Unternehmen, die hier sind, eine Möglichkeit, ihren Absatz zu vergrößern. Aber ich habe das gerade eben schon gesagt, es hat eben auch eine wichtige ethische Komponente. Also man sollte sich nicht zu sehr darüber freuen, wenn die Versorgung mit gesundheitsrelevanten Produkten eingeschränkt wird, weil das immer bedeutet, dass Menschen eben auch keinen Zugriff darauf haben.
Was würdest du sagen, so unterm Strich, wie können sich Deutschland und Europa vor weiteren Folgen dieses ja immer noch eskalierenden Handelskriegs schützen?
Also ich glaube, Europa ist und Deutschland ist insbesondere ist gut beraten, die Institutionen, die den Handel schützen, zu stärken. Also wir sollten nicht anfangen, selber die Dinge in Frage zu stellen, die wir eigentlich als Regeln irgendwann mal akzeptiert haben und dann selber noch sozusagen dazu beitragen, dass bestimmte Abkommen, du hattest das GATT erwähnt, oder die Institutionen der WTO unterminiert werden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Der zweite Punkt ist, wir können natürlich auch Vorsorge treffen, indem wir Handel mit anderen Regionen erleichtern. Das betrifft dann eben nicht nur China, sondern das geht dann beispielsweise um einen Handel, freieren Handel mit südamerikanischen Ländern, wo eben auch Potenziale schlummern. Und im Grunde genommen die Erleichterung des Handels mit anderen ist dann auch in gewisser Weise eine Versicherung gegen Handelskonflikte mit Dritten.
Wie geht's weiter im Handelskrieg zwischen den USA und China? Das war das Thema der heutigen Episode mit Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Klaus, schön, dass du wieder da warst.
Vielen Dank.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie Makroskop kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos des VfA auch zu diesem Thema finden Sie unter www.vfa.de. Machen Sie es gut. Mein Name ist Philipp Eins.
Makroscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.